KI kann heute Texte schreiben, Entscheidungen vorbereiten und ganze Arbeitsabläufe übernehmen. Immer mehr Tools und Agenten halten Einzug in unseren Arbeitsalltag. Manchmal heißt es sogar, KI-Agenten könnten ganze Teams ersetzen oder seien am Ende sogar die besseren Teams. Wie sieht es vor diesem Hintergrund eigentlich mit Führung aus? Ersetzt KI künftig auch Führungskräfte? Entkoppelt sich Führung immer mehr von der Person der Führungskraft? Wird die Führungskraft zum Leadership Prompt Engineer? Oder geht es, ganz im Gegenteil, mit der zunehmenden Verbreitung von KI mehr denn je um wirksame Führung, ganz unabhängig davon, von wem sie ausgeht? Und damit moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern. Ich bin in diesem Zusammenhang kürzlich auf das Buch Führung im Zeitalter von KI, Orientierung, Handlungsempfehlung und Werkzeuge für die Unternehmenspraxis aufmerksam gemacht worden. Das habe ich zum Anlass genommen, die beiden Autoren Richard Butler und Manfred Becking in unseren Podcast einzuladen. Du hörst heute eine Episode über die Frage, welche Rolle Führung im Zeitalter von KI eigentlich noch spielt. Wir sprechen darüber, welche Verantwortung bei KI immer beim Menschen bleiben muss, warum eine KI wichtiger ist als der nächste Hype und weshalb die entscheidende Frage oft gar nicht lautet, wie nutzen wir KI, sondern was wollen wir überhaupt verbessern. Dranbleiben lohnt sich also. Viel Spaß beim Hören.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Gut, dann noch einmal das offizielle Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist der Arne von den Kurswechslern. Wir haben es gerade schon mal probiert und ab und zu passieren ja Fehler, diesmal technischer. Das heißt, wir haben die ersten 12 Minuten schon besprochen und jetzt starten wir einfach neu zur Episode über Führung und KI. Also zwei große Themen, zwei Buzzwords könnte man fast sagen, über die wir uns im Kurswechsel-Podcast durchaus schon unterhalten haben, aber vielleicht noch nicht in der Kombination, wie wir das heute tun wollen. Ich habe nämlich zwei Experten zu dem Thema eingeladen. Und zwar sind das Manfred Becking und Richard Butler, die gerade ein Buch geschrieben haben, das da heißt Führung im Zeitalter von KI, Orientierung, Handlungsempfehlung und Werkzeuge für die Unternehmenspraxis. Moin ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Genau.
Lasst uns doch, bevor wir inhaltlich einsteigen, ganz kurz zu euch kommen. Vielleicht mögt ihr euch kurz vorstellen. Wer seid ihr? Wie kommt ihr zu diesem Thema? Was bringt uns zusammen?
Ja, fange ich einfach mal an. Ich bin Manfred Becking. Ich habe mit dem Richard zusammen 2024 die kleine Beraterfirma Remagine gegründet, Beratung für Organisationsoptimierung und KI. Und diesen KI-Anteil oder diese KI-Beratung, die machen wir auch noch zusammen mit dem Jörg Nitschmann, das ist der dritte Autor auch von dem Buch, was du gerade erwähnt hast, unter dem Markennamen Remagination. Und davor habe ich in verschiedenen Positionen, in verschiedenen größeren Konzernen, großen Konzernen, nicht größeren, es waren schon große Konzerne, so ein Johnson Controls oder eine Telekom sind ja jetzt nicht so ganz kleine Dinger, habe da in verschiedenen Positionen gearbeitet. Ursprünglich bin ich mal Elektrotechnik-Diplom-Ingenieur von der Ruhr-Universität Bochum und habe dann dementsprechend auch als Softwareentwickler gearbeitet, als Teamleiter, als Projektleiter, als Programmleiter und bin dann zur Deutschen Telekom gekommen, erstmal bei der T-Systems, dem IT-Dienstleister der Deutschen Telekom und habe da dann auch alle möglichen Positionen durchgemacht und dann so gegen 2017 fing die Deutsche Telekom an mit ihrer großen agilen Transformation. Und ich hatte eigentlich auch schon in den Positionen davor immer so ein Faible für Zusammenarbeitsmodelle und für Organisationsmodelle und so weiter. Und bin dann da stark eingestiegen in diese agile Transformation und habe die maßgeblich mitgestaltet in verschiedenen Formen, also sowohl in der Organisation selber als aber auch als Coach, als Trainer und so weiter. Da habe ich dann auch den Richard kennengelernt. In dieser Transformation haben wir sehr eng auch zusammengearbeitet. Und da war unser Steckenpferd oder unser Hauptarbeitspunkt, der waren da die Value Streams, die Organisation dahinter, wie organisiert man das Ganze, wie kriegt man das so hin, dass das wirklich gut funktioniert. Und das hatte schon immer auch große und viele Führungsaspekte. Und da heraus sind dann auch viele von den Grundlagen gelegt worden, die wir jetzt in unseren Beratungen sowohl für den Organisationsteil als auch für den KI- und Führungsteil benutzen. Und jetzt sage ich lieber mal dem Richard, der soll weitermachen, sonst hatte nicht mehr so viel zu sagen.
Ich stimme um. Ja, so wenn wir uns vorstellen, wir sagen immer, was passt für Manfred, passt ungefähr für mich. So ähnliche Laufbahn, aber mit unterschiedlichen Firmen. Ich habe ein paar mehr so Firmen so unter dem Buckel. Also der Manfred, unterschiedlichen wie Bosch und Siemens eine Zeit lang, Ericsson, Ford. Und ich bin dann auch bei Telekom für einige Jahre gelandet. Ich komme ursprünglich aus Irland, habe auch mein Studium da gemacht, so in der Trinity College in Dublin als Informatiker und wohne seit ja so über 30 Jahren mittlerweile in Deutschland. Was kann ich dann sonst zu dem Thema sagen? Ich meine, ich habe mich immer für ich nenne das mal für das Thema KI interessiert. Es ging schon los in der Schule, als ich meine erste Apple II bekommen habe und hatte schon die ersten Abenteuerspiele selbst entwickelt. Habe dann ich nenne das mal den klassischen Berufslaufbahn dann hinterher gemacht und dann bin ich irgendwann vor ein paar Jahren durch Führungskräftetraining, Organisationsentwicklungstraining und so weiter da wieder durch den mit dem Ankunft von KI wieder bei diesen Themen gelandet. Und dann deswegen sind wir hier heute.
Mhm. Ich würde vielleicht gerne mal direkt auf so ein paar Aspekte eingehen, warum habe ich euch auch eingeladen? Man könnte jetzt ja sagen, über Führung habt ihr schon etliche Male gesprochen, Kurswechsel, und an KI kommt ja auch keiner vorbei und das habt ihr auch schon thematisiert. In der Kombination, also ich finde bei euch auch sehr spannend, Manfred, du hast das gesagt, ihr kommt so aus dieser Idee Value Streaming. Wie baue ich eigentlich so eine Organisation, damit Wertschöpfung gut funktionieren kann? Und das ist im Kern genau unsere Fragestellung auch bei Kurswechsel. Und jetzt lässt sich auch das nicht mehr ohne Führung denken. Und wenn ich bei Value Streaming oder Organisationsentwicklung, lasst uns das ruhig so nennen, bin, dann komme ich früher oder später zu der Frage nach passender Führung, eher früher als später. So, das hat euch ja auch dazu gebracht, das Ganze zusammenzudenken. Vielleicht erzählt ihr nochmal, wie ist es dann zu dem Buch gekommen? Also es gehört ja schon was dazu zu sagen, das packen wir jetzt mal zusammen und das schreiben wir jetzt mal alles auf und das veröffentlichen wir auch. Also warum war für euch nochmal der Aspekt wichtig, so eure Perspektive darauf zu legen, ohne etwas vorwegzunehmen und nochmal darzulegen, hey, wir haben da auch eine Brille und die hilft anderen, denn sonst schreibe ich ja kein Buch. Vielleicht nehmt ihr uns nochmal mit.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Ich glaube, der erste Punkt, das für uns so entscheidend war, ist, dass wir haben dann diese Kluft zwischen, was die Technologie machen kann und was notwendig ist, um diese Technologie in eine Firma sinnvoll und effektiv unterzubringen. Mhm. Ich gebe ein kleines Beispiel, eine Anekdote aus einer von den sehr frühen Tests, die wir gemacht haben, wo wir da so vor Jahren als ChatGPT losging. Wir haben so in einer Stunde in ein kleines Experiment 10 Experten eingeladen und in dieser Stunde mit Hilfe von KI, wir haben ein komplettes Training fertig gemacht. Und eine von den Teilnehmern war ziemlich erschüttert hinterher, da hat mich angesprochen und hat gesagt, ja so, ich arbeite an das gleiche Thema seit 6 Wochen und ihr habt in dieser Stunde mehr gemacht als ich in diese 6 Wochen. Und das war für mich wie ein Licht angehen, wo ich dachte, das ist wirklich eine Technologie, die alles verändern kann. Und bei diesem Punkt bin ich immer noch und es wird nur noch extremer. Und was wir da gesehen haben, ist dann coole Technologie, aber sehr gefährlich. Wie können wir, vor allem als Führungskräfte, wie können wir mithalten, damit wir das so, ich würde mal sagen, so, damit wir das nutzen können, für effektive so Verbesserungen und nicht im Endeffekt so, dass die Technologie uns überrollt. Und das waren die Motivationen, die so die uns dazu geführt haben, wirklich so das so intensiver mit diesen Thematik auseinanderzusetzen.
Ja, und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, du auch gerade nochmal erwähnt hast, wir kommen eigentlich aus dieser Value-Stream-Perspektive. Das heißt, diese ganzen New Ways of Working, Agile und so weiter, mit denen haben wir uns sehr stark befasst. Welche Auswirkungen hat das auf Organisationen? Und wenn man das tut, dann sieht man natürlich immer auch direkt, welchen Einfluss Führung auf das Ganze hat, wie wichtig Führung dazu ist. Ja, da kommt dieses Buzzword Mindset nochmal wieder rein. Also, dass man das Ganze, was da passiert, nicht als eine echte Transformation betrachtet, die wirklich tiefgreifend ist, und zwar tiefgreifender als irgendwie eine neue Technologie einzusetzen. Und mit diesem Erlebnis, was der Richard dann gerade geschildert hat, und kam eben auch, hey, wenn KI auf eine Firma zurollt, das hat mal mindestens so einen Effekt wie Agile oder New Ways of Working auf alles Mögliche, auf wie geht eine Organisation damit um und vor allen Dingen, wie gehen Führungskräfte damit um, damit das auch sauber eingeführt wird, weil da hängen so viele Aspekte mit dran, kulturelle Aspekte auch. Man muss das wollen, genau wie bei Agile oder so. Wenn jemand nicht will, dann funktioniert das halt nicht, Peng, Ende. Und so ähnlich ist eben auch bei KI. Man muss das Ganze wirklich von der Führung her denken. Und das war der zweite richtige Anstoß für das Buch war, wir haben ja Führungskräftetrainings ohnehin gemacht. Die gingen aber um komplexe Umgebungen und hatten eher so systemisches Denken im Fokus. Und bei der Gelegenheit kam uns dann aber, hey, in der heutigen Zeit können wir komplexe Umgebungen und Führungskräfte ohne KI, da müssen wir irgendwie KI reinbringen. Und da kam dann die Idee, wir müssen mal ein Training machen für Führungskräfte. Wie gehe ich mit diesem Thema KI denn eigentlich um?
Ja, wir hatten das eigentlich in unser systemisches Denken-Training. Es waren immer die Anfragen. Ja, systemisches Denken, aber wo kommt die KI? Und so, wir haben wirklich gesehen, da war ein starken Nachholbedarf oder Bedarf oder Interesse an dieses so Thema. Und das hat uns ein bisschen dazu getrieben, dass hey, wir müssen wirklich hier was tun.
Und wir haben das Ganze natürlich dann eben mit unserer ganzen Erfahrung, die wir so aus der restlichen Organisationsentwicklung haben und in diesem, was macht das mit einer Organisation? Was muss ich als Führungskraft, was muss ich als Organisation berücksichtigen, damit so eine Transformation, um das richtig zu machen, was muss ich denn da alles berücksichtigen? Und man merkte das schon im Training, dass wir ein Riesending aufgespannt hatten, was wir dann auch sehr stark eindampfen mussten. Aber damit uns viele von diesen Teilen nicht verloren gehen, kam dann die Idee auch von Richard, lass uns da den Teilnehmern mal so ein Begleitbüchlein dazugeben noch, damit die noch was zum Nachlesen haben. Und dieses Ding, das ist immer mehr gewachsen, weil wir immer mehr Aspekte gesehen haben, weil wir immer mehr Dinge gesehen haben, hey, darauf müssten die eigentlich auch achten und so weiter. Und irgendwann kam dann beim Richard die Idee, wenn wir jetzt noch ein kleines bisschen dazu machen und das Ganze noch ein kleines bisschen weiter ausschmücken, dann ist das kein Büchlein, dann ist das ein Buch. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns das doch nochmal komplett überarbeiten und ein richtiges Buch draus machen.
Und was wir festgestellt haben, ist, dass eigentlich die Technologie entwickelt sich extrem schnell momentan. Aber die Grundherausforderung, die wir haben oder vor allem Führungskräfte haben, die ändern sich deutlich langsamer. Die sind schon massiv, aber die ändern sich nicht, wenn wir zum Beispiel von, was weiß ich, Codex 5.4 auf 5.5 wechseln oder sowas in diese Richtung. Das ist eine Technologieschwung, aber so die Herausforderung, was macht das mit meinem Mitarbeiter? Was macht das für die Organisation? Wie kann ich das mal, Technologie nutzen? Die Fragen sind mit den gleichen Ansätzen zu beantworten. Und das sind, was wir versuchen, auch in dem Buch da so darauf einzugehen. Welche Methoden kann man nutzen, wirklich das Beste daraus zu machen?
Bei uns in Bremen oder Norddeutschland gibt es einen Spruch, man sagt Butter bei die Fische. was so viel heißt wie jetzt mal Tacheles. Also worum geht's hier wirklich? Ne? Butter bei die Fische ist, glaube ich, also erst wenn Butter am Fisch war, dann war das Gericht vollständig und komplett, glaube ich. Also jetzt, ne, lass uns mal die komplette Wahrheit auf den Teller bringen, sozusagen. Ihr sagt, die Fragestellung und die Aspekte, mit denen sich Führungskräfte oder auch die Führungskräfte, die in eurem Training da waren, beschäftigt haben, die werden so massiv beeinflusst von KI. Also jetzt dann Butter bei die Fische. Was sind das für Aspekte? Also welche Fragestellungen ergeben sich da gerade für Führungskräfte oder auch für Mitarbeitende, auf die die Wirkung dann prallt, die KI in die Unternehmen trägt? Wie ist eure Beobachtung dazu?
Also die erste Sache mal ist, dass es zwei unterschiedliche Ebenen quasi sind. Es gibt immer diese beiden Ebenen. Die eine Ebene ist, was macht das mit einer Firma? Das heißt, welche Herausforderungen hat denn eigentlich so eine Firma, wenn KI auf sie zukommt? Und die zweite Ebene ist, welche Herausforderungen habe ich als Führungskraft denn damit? Mhm. Und das sind unterschiedliche Ebenen. Bei den Herausforderungen, die auf eine Firma zukommen, das sind solche Herausforderungen wie, wie kriege ich die Daten eigentlich in den Griff? Wie kriege ich meine Mitarbeiter mitgenommen? Wie kriege ich die kulturellen Aspekte eigentlich mit da rein? Wie kriege ich das eingeführt, so, dass es nachhaltig ist? Wie kriege ich KI überhaupt sinnvoll eingesetzt? Das heißt, wie kriege ich es eigentlich in meine Strategie eingebunden, dass ich nicht einfach irgendwie hinter blinkenden Lichtern herführe, was KI sehr gut kann, sondern wie kriege ich das eigentlich dahin, dass ich einen Nutzen davon habe? Lauter solche Dinge. Das heißt, wie setze ich eine Governance dazu auf, dass die Daten vernünftig sind? Und das sind solche Herausforderungen, die auf die Firma zukommen. Und auf die Führungskräfte selber kommt halt zu, wie komme ich eigentlich damit klar, dass ich das diese Kompetenzen, die so eine Firma dann nachher braucht, dass ich da mithelfen kann, die umzusetzen. Was muss ich denn da können? Also wie muss ich jetzt Experte werden für KI-Modelle? Muss ich jetzt derjenige sein, der alle KI-Modelle aufzählen kann und sagen, dann nehmen wir dies, dann nehmen wir das? Oder ist es eher etwas, wie nähere ich mich dem Ganzen? Ja, wie kriege ich Kontakt damit? Wie kriege ich das in meinen Alltag eingebunden? Wie kriege ich dahin, dass ich meinen Mitarbeitern dabei helfen kann, KI einzusetzen? Das ist dieser zweite Aspekt. Viele Mitarbeiter, die vor KI gesetzt werden, die sagen, mir wird einfach gesagt, ich soll KI einsetzen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren soll. Wie soll ich denn dann jetzt meinen Mitarbeitern sagen, wie das funktioniert? Ja, das ist dann so ein Aspekt, ja.
Ich finde, das ist, es gibt ich merke einen Unterschied zwischen, ich nenne das mal größeren Unternehmen und zwischen, ja, mittelständische Unternehmen. Die größeren Unternehmen, die sind, es wird oft so ähnlich wie Manfred das beschrieben hat, denn es wird überlegt, ja, wie kriege ich das mit meinem Team hin, was muss ich mal tun und können wir und warum sollen wir das machen? Und das ist eine sehr gute Frage übrigens. Und was wir feststellen bei den KMUs ist oft das Gefühl, ach, ich muss was tun, aber ich bin nicht sicher, wo ich anfangen soll. Wo fange ich überhaupt da an? Oder was kostet mich das? Oder sind meine Daten sicher? Und so es gibt auch diese sehr pragmatischen Fragen, die wichtig sind. Und man kann, wenn man die falsch beantwortet, erstmal man kann sehr viel Sand oder sehr viel Sand in sehr viel Geld in Sand oder Sand ins Geld setzen oder Geld in Sand setzen.
Genau, so ungefähr.
Oder ja, Butter bei die Fische. So, ja. Und das ist teilweise das Problem. Ja, so dieses Gefühl, wir müssen in die Pütt gehen und dann direkt loslegen und was tun. Und da kann man schon viele Fehler machen. Und was wir oft vermissen am Anfang, ist diese Frage, ist, was will ich mit KI erreichen? Wozu soll ich KI einsetzen? Und so, und wir nennen das ist eine von den 8 Kernkompetenzen, die wir sehen, die notwendig sind für ein Unternehmen. Sowohl die KMUs als auch die größeren Unternehmen ist wirklich, wie integriere ich meine Strategie mit meinem KI-Vorgehen? so ein strategischer so Ansatz zu, wie ich KI nutze. Und erst diese Überlegung zu stellen, was will ich damit erreichen, ist ein sehr wichtiger so Punkt am Anfang. Und ja, so das sind die Fragen, die meistens die Fragen, die kommen. Und die eine Frage, die oft fällt, ist gerade so, was kann ich mit KI erreichen? Das kommt dann manchmal ein bisschen später.
Mhm. Ich würde gerne eine Beobachtung daneben stellen, die ich so mache. Und das hat vielleicht gar nicht was mit KI zu tun, sondern mit allen digitalen Errungenschaften, die wir so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geschafft haben. Mhm. Meine Beobachtung ist, das gelingt uns als Privatmenschen oft viel besser als in unserer Rolle in einer Organisation. Also da kommt jetzt irgendwas und ich installiere mir die App auf meinem Handy und fange da an, mit rumzuspielen und mich dafür zu interessieren. Die Entwicklung in Unternehmen ist oft Jahre hinten dran zu dem, was Mitarbeitende heute schon tun. Das ist meine Hypothese. Was dann passiert, sind, das werdet ihr auch kennen, den Begriff wahrscheinlich ja oft, so Schatten-ITs. Also heute, offiziell kenne ich kein einziges Unternehmen, in denen das passiert, aber man hört ja immer davon, dass Mitarbeitende dann doch ChatGPT benutzen, obwohl die offizielle Policy das verbietet, einfach weil das so konkreten Nutzen im Alltag bringt und die Mitarbeitenden wissen sehr gut, wofür kann ich das eigentlich verwenden, aber Organisationen, und jetzt versuche ich mal wieder die Kurve zu kriegen in die Richtung, die du genannt hast, Richard, Organisationen haben oft keine ganz klare Strategie. Wie nutzen wir eigentlich KI? Wie müssen wir auch mit den ganzen sicherheitsrechtlichen Fragestellungen umgehen, damit das so funktioniert und damit KI wirklich einen Mehrwert bietet, den es ja hat offensichtlich, sonst würde es diese ganze Schatten-IT nicht geben. Und, aber diese Integration, ne, das ist sicherlich auch, fällt die Frage nach Kultur und am Ende wieder nach Führung da rein. Da wäre ich gespannt darauf, wie ihr das beobachtet und wie ihr damit umgeht.
Und da, natürlich ist diese Schatten-KI, so was du gerade beschreibst, komplett nachvollziehbar, dass es sowas gibt. Wir haben, ich glaube, heute gesehen, dass zum Beispiel auch unser Digitalminister hat bestätigt, dass er teilweise seinen Bundestagsreden mit KI so vorbereiten lassen hat, was eine interessante Erfahrung ist. Und das ist ein schönes so Beispiel davon, wie das dann so etabliert ist mittlerweile, dass das möglich ist oder dass jemand das macht. Und es gibt erstmal, vor allem jetzt mit dem EU AI Act, sehr hohe so Risiken, wenn man das macht. Und ich kann sagen, kleines so Beispiel, wenn ich wenn ich zum Beispiel ChatGPT nehme, um einfach so eine Bewertung zu machen von 2 oder 3 Bewerbungen, die bei mir reinkommen. Guck mal diese 3 Bewerbungen an und entscheide auf Basis von den Bewerbungen, welche von den 3 am besten oder am schlechtesten ist. Da ist man schon auf sehr dünnem Eis.
Und schon durchgebrochen wahrscheinlich. Ich da schon reingefallen ins Wasser.
Ja, bei sowas. Und das könnte jemand im Endeffekt schnell einfach so machen und sowas tun. Und da bist du schon auf dem hohen Risikobereich in KI. Und das bedeutet im Endeffekt, man muss durch eine ganze Latte von Prozessen durchgehen, bevor man sowas machen darf. Und das heißt, das Risiko, wenn man diese Schatten-KI nicht im Griff hat, ist extrem hoch, weil das darf nur einmal so aufpoppen, dass sowas vorkommt. Und wenn du das nicht vorlegen kannst, wie das passiert ist und ob das die richtigen Prozessen also aufgesetzt worden sind, um sowas zu verhindern, sind die Strafen genauso hoch wie bei den DSGVO-Strafen. Das heißt, es wird sehr teuer, sehr schnell, wenn man sowas macht.
Ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, Es ist ein Unterschied, ob ich es als Privatperson benutze oder ob ich es als Firma benutze. Und das aus mehreren Aspekten. Also als mit, erstens mal gibt es ganz unterschiedliche Mitarbeiter. Du sagst, du würdest das sofort installieren, KI, und dann benutzt du das. Sag das mal meiner Frau. Ja. Also die macht das definitiv nicht. Die macht das auch nicht als Privatperson. Das heißt, da trifft man schon auf einen Führungsaspekt. Es gibt jede Menge Leute, die würden das privat einfach nutzen und sagen, ja klar, sehe ich die Vorteile, ich mache das eben. Und dann gibt es die anderen Mitarbeiter, die sitzen daneben und trauen sich da überhaupt nicht dran. Ja. Und so entsteht dann definitiv Spannung und so entstehen dann Ängste auch bei Mitarbeitern, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, wir wollen KI einsetzen. Das ist ja ein ganz dicker Führungsaspekt, dass ich meine Mitarbeiter mitnehme auf diese Reise und dass sich die da auch hin entwickelt. Also Ausbildung zum Beispiel und Expertise ist sicherlich eine der Herausforderungen, die man als Führungskraft da hinkriegen muss und eben auch diese Ängste nehmen. Diese gibt auch so einen Ausdruck, the fear of being obsolet, ja, FIBO, ja, FOMO. Solche Dinge, die muss man natürlich irgendwo mit berücksichtigen und auch diese Leute mitnehmen, beziehungsweise dann eben auch den anbieten, wie sie damit umgehen können. Das ist eine dicke Führungsaufgabe. Und es ist natürlich etwas anderes, ob jeder für sich unterm Tisch irgendwie eine KI für irgendwas benutzt. So wie der Richard sagte, vermutlich gegen jede Gesetze, die es dazu gibt. Oder ob ich es wirklich sinnvoll für etwas einsetze, um das ganze Unternehmen, auch ein mittelständisches Unternehmen, nach vorne zu bringen. Diese große Frage, wofür mache ich das? Das hat agil schon kaputt gemacht an vielen Stellen, weil Leute einfach gesagt haben, ich setze mal die Methode ein. Keine Ahnung hatten, wofür denn eigentlich? Ja, was willst du denn überhaupt erreichen? Diesen Gedanken haben sich die meisten gar nicht gemacht. Die haben halt gesehen, da gibt's Vorschriften, da macht man so, ja, Scrum, Safe, was weiß ich, dann macht man halt solche komischen Zeremonien, aber warum? Es war immer ziemlich wurscht, ja, es wurde halt gesagt, wir machen das jetzt, dann machen wir das so. Und daneben wurden Prozesse aufgesetzt, wie immer. Das heißt, man hat da so ein bisschen Theater gespielt. Und wenn jetzt jeder seine KI so ein bisschen so einsetzt, damit er seine persönlichen Sachen ein bisschen besser machen kann, dann ist das insgesamt wahrscheinlich sehr ineffizient. Das heißt, man muss irgendwie als Unternehmen dafür sorgen, als Führung dann eben auch dafür sorgen, dass A, das Ganze so eingesetzt wird, dass es einen Vorteil für mein Geschäft bringt. Also die erste Frage ist vielleicht sogar noch nicht mal, wofür nutze ich KI, sondern die erste Sache ist vielleicht mal zu fragen, was will ich denn überhaupt verbessern? Und die zweite Frage dann, wenn ich das verbessern will, wie kann mir dabei gegebenenfalls KI helfen? Und die dritte Frage ist dann, wenn ich das machen möchte, welche Voraussetzungen muss ich denn dann dafür schaffen, dass das geht? Und dann kommen die ganzen anderen Aspekte hinterher.
Ich find es gut, dass so Mitarbeiter zum Beispiel, dass die dann die Möglichkeit haben, Sachen auszuprobieren. Ich meine, einige sagen ja, die wichtigste Kompetenz, die man braucht mittlerweile, ist Neugier. Irgendwas ausprobieren und lernen davon. So wirklich, wir nennen das auch in dem Buch Exposure oder Erfahrungen mit KI zu gewinnen, dass man lernt, was kann man damit machen. Aber das darf sich nicht entwickeln zu einem Schatten-KI. Und das heißt, man muss Möglichkeiten entstehen lassen, dass Übungen oder Experimente gemacht werden können und geprüft werden können, aber ob das wirklich hilft oder nicht. Und dann muss man die Prozesse entsprechend anpassen oder schon so aufsetzen, dass diese so Experimente entweder umgesetzt werden können in einen Teil von dem Vorgehen, Vorgehensweisen in der Firma, oder gestoppt werden. Und das ist natürlich nicht einfach. Schatten-KI kommt, weil die Prozesse in Firmen oder Unternehmen es nicht möglich machen, so diese KI in geregelten Bahnen zu nutzen, auf der Art und Weise, die Mitarbeiter meinen, dass die das brauchen, um ihr Job besser zu machen. Und das heißt, es gibt eine klare Motivation für ein Schatten-KI. Ich will irgendwas besser oder leichter oder einfacher machen. Das Problem ist, dass die Unternehmen nicht schnell genug darauf reagieren können, um diese positive Wirkung so zu nutzen, damit dieser Hebeleffekt von den Vorteilen von KI, und es gibt massiven Vorteilen, dass die noch nicht so weit sind, dass die das wirklich nutzen können.
Ich glaube, ich muss noch mal eine technische Nachfrage stellen. Wenn wir von KI reden oder wenn ihr von KI redet, reden wir dann, weil jetzt mehrfach ChatGPT fiel, reden wir dann über generative KI oder fällt für euch auch darunter, dass ich vielleicht ein Dokument auslese und eine Software sofort erkennt, aha, das ist eine Rechnung, hier ist die Rechnungsnummer, da ist der Rechnungsbetrag und so weiter. Vielleicht müssen wir da nochmal unterscheiden.
Ja, es gibt natürlich diese, und ich meine, so Manfred hat erzählt, seine Frau benutzt kein KI. Ich meine, wenn du ein Auto fährst, der diese Verkehrszeichenerkennung hat, dann hat man schon KI genutzt, ohne das wahrscheinlich bewusst zu merken. So, das ist überall etabliert. Ich meine, das ist seit Jahren so, seit den 80er Jahren oder sowas ging es wirklich los mit den ersten Machine Learning Systemen. Generativen KI war halt anders, weil es hat eher so vorhergesagt. Und das ist er hat wirklich nicht nur die Mustererkennung. Ich sehe mal, was aussieht, so ein Schatten. Der sieht so aus wie ein 100 oder ein 70 auf der Autobahn. Ich kann mal erkennen, ach, das ist wahrscheinlich das Tempo, oder Tempolimit. Mit generativen KI, ich kann mal sagen, was kommt vielleicht als nächstes? Wenn ich erstmal eine 100 und dann eine 80 sehe, dann ein generativer KI denkt, ach, wahrscheinlich am nächsten kommt eine Baustelle. Zum Beispiel. Mhm. Und damit geht's los. Und der nächste Schritt, der wirklich entscheidend ist, diese sogenannten Agentik-KI. Weil Agentik-KI ist für mich, ist noch ein Schritt weiter, weil mit Agentik-KI, es ist nicht ein Tool, das ein Mensch nutzt, um irgendwas besser oder schneller zu machen, sondern ein Agent trifft Entscheidungen auf Basis von bestimmten Regeln. Der Agent sagt, hey, ich fahre mal ein bisschen langsamer, weil ich denke, es könnte eine Baustelle kommen. Und übertragen auf Firmen, das heißt, Entscheidungen können von Agenten getroffen werden. Und das ist auch eine massive Führungsaufgabe zu üben, mit sowas umzugehen, weil das macht, gerade Manfred hat Phobo erwähnt, diese Fear of Being Obsolete. Das zum Beispiel wird ein massives Thema. Wenn eine KI das alles so machen kann, was mache ich dann hinterher?
Mhm. Also, now we're talking. Also, du hast das Thema Entscheidung angesprochen. Wenn ich mal, oder ich nehme mal, was ist eigentlich Führung, wenn ich diese Frage stelle? Also Stichwort Buzzword. So ein paar Sachen, die immer wieder genannt werden, sind Orientierung geben, vorangehen, Entscheidung treffen oder zumindest herbeiführen, Rahmenbedingungen gestalten und so weiter. Und ich verbinde das jetzt mit generativer KI. Und wir wissen, sogar unser Minister nutzt das für seine Reden sozusagen. Also derjenige, der da Orientierung bieten, Entscheidung treffen soll und so weiter. Weil das meine ich, jetzt wird's ja spannend. Also gerade, ich nehme mal dieses Beispiel mit und das Auto weiß, nach 80 kommt 60 und dann wahrscheinlich eine Baustelle und gibt jetzt schon eine Empfehlung aus an dieses Auto. Vielleicht muss ich als Fahrer gar nicht mehr selber auf die Bremse treten, sondern das Auto bremst, weil es weiß, jetzt kommt eine gefährliche Situation. Ich übertrage das mal auf Organisationen. Also jetzt fütter ich in so eine KI möglicherweise irgendwelche Kennzahlen oder Unternehmensdaten und so weiter ein. Und diese KI analysiert Muster und ist im Prinzip ja auch in der Lage, zumindest technisch zu sagen, auf Basis der Informationen, die ich habe, würde ich A oder B tun. Oder hast du mal drüber nachgedacht, das gemacht? Und jetzt fließt ja eigentlich das, was wir so klassischerweise Führungskräften zuschreiben, als das, was sie tun sollen, mit dem, was da über KI, über generative KI auch getan werden kann. Das meine ich mit. Und das ist, jetzt haben wir ja einen sehr spannenden Aspekt, weil ich einerseits als Mitarbeiter gar nicht mehr weiß, ist das jetzt die Richtung, die meine Führungskraft vorgibt, oder ist das die Richtung, die er eigentlich nur referiert, weil seine KI ihm das gesagt hat? Und wenn ja, wie ist die, sag mal, trainiert, auf Basis von welchen Informationen kommt die KI dahin? Das heißt, jetzt entstehen ja Führungsaspekte, die wir so bisher noch gar nicht hatten in Organisationen.
Ja, das ist eine der deswegen, wir reden definitiv von generativer KI aufwärts. Ja, weil alles davor, ist auch KI. Ja, das ist auch eine Sache, die vielen Leuten gar nicht wirklich bewusst ist. Das ist tatsächlich auch KI. Die hat nur deutlich weniger Muster zur Verfügung, um das zu machen. Und die hat vor allen Dingen auch einen deutlich schwierigeren Zugang. Ja, mit ChatGPT redet jeder das. Ich hatte gerade gesagt, meine Frau setzt keine KI ein. Das ist natürlich glatt gelogen. Die redet mit ihrem Handy. Da antwortet natürlich eine KI. Und das nimmt sie dann halt selbstverständlich hin. Das heißt, selbst sie, obwohl sie im Grunde genommen gar nicht wirklich eine Affinität zu Technologie oder sowas hat, nutzt auf einmal generative KI. Und das zieht sich halt durch alle möglichen Ebenen durch, auch Führungsebenen. Das heißt, mit generativer KI kann man Aufgaben übernehmen, die sonst eigentlich nur Menschen machen konnten. Und auch selbst Führungsaspekte. Aber wichtig bei der ganzen Angelegenheit ist halt, dass man, das ist dann eben auch schon wieder ein Führungsaspekt, dass man diese KI nicht sich selbst überlässt, sondern dass man die KI dazu nutzt, um seine eigenen Denkräume zu erweitern, seine eigenen Dinge zu verbessern. Aber die Entscheidung darüber, die muss immer noch da bleiben. Und als Führungskraft habe ich natürlich dann die Aufgabe, genau diese Orientierung eben auch zu geben. Und dazu würde dann auch eben gehören, dass ich als Führungskraft, das ist dann dieser persönliche Aspekt, weiß, was ist das eigentlich, generative KI? Das heißt, ich muss zumindest ein gewisses Gefühl dafür haben, was das grundsätzlich ist. Nämlich, es ist ein Werkzeug. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug, aber es bleibt ein Werkzeug. Und wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, dann kann ich das nicht einer KI übergeben, die muss ich weiterhin haben. Das heißt, es muss ein Mensch irgendwo mit da drin bleiben, um die Verantwortung für die Dinge zu übernehmen. Und das sind dann Führungsaspekte, für die ich mich als Führungskraft auch ein kleines bisschen vorbereiten muss, um damit umgehen zu können. Ich muss halt wissen, was kann eine KI und was nicht. Natürlich kann eine KI Vorschläge machen für etwas. Und an vielen, vielen Stellen, je nachdem, um was es sich handelt, um welche Prozesse, um welche Entscheidungen es sich handelt, kann man auch mehr oder weniger von diesen Entscheidungen dann eben einfach übernehmen. Aber es bleibt eine Führungsaufgabe, die Verantwortung für wirklich entscheidende Entscheidungen zu übernehmen. Die kann ich nicht einer KI einfach überlassen. Das muss mir als Führungskraft eben auch bewusst sein. Und dazu muss ich halt auch verstehen, was eine KI ist und was sie eben nicht ist. Ein Fehler, den man halt nicht machen darf, ist zu denken, dass eine KI denkt. Eine KI denkt nicht. Eine KI ist halt eine Maschine, auch eine generative KI. Und deswegen muss man immer diese Verantwortung als Führungskraft weiterhin übernehmen. Und man muss das auch seinen Mitarbeitern mit. Das heißt, man muss diese Führung eben auch den Mitarbeitern geben. Man muss eben diese Rahmenbedingungen schaffen, damit sie selber diese Erfahrung machen können, damit sie sicher mit dem Zeug umgehen können und es für sich nutzen können. Das sind lauter Aspekte, die kommen natürlich erst mit der generativen KI. Und auch mit diesem leichten Zugang dazu.
Ich sehe es manchmal mit dem KI denkt oder denkt nicht. Es wird sehr schnell philosophisch. So wenn man sagt, ja, wann fängt das Denken an? Aber was ich weiß auf jeden Fall, und das wird sich nicht ändern, ist, KI hat kein Herz. Mhm. Und für mich, das ist eigentlich das Entscheidende. Ist, man kann sagen, durch die unser Gehirne, die sind auch große Computer sozusagen. Die verarbeiten enorm viele Daten, enorm schnell. Und ich sind in vielen Sachen so optimiert, in anderen Sachen nicht so optimiert. Aber was wir haben, was eine KI nicht hat, ist die Sinn. Wir können, wenn ich irgendwas sehe oder so, was ich spüre, was in meinem Herz und so weiter, und ich nutze das wirklich, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen, wir empfehlen Firmen, jede so Firma sollte wirklich überlegen, in dem Umgang mit KI ein paar Prinzipien, die wirklich so einzuhalten sind. Es muss nicht viel sein. Ein Beispiel ist für jeden signifikanten so Prozess oder Vorgang, wo KI unterwegs ist oder genutzt wird, muss ein Mensch ja irgendwo in diesen Kette haben, der dafür zuständig ist. Das bedeutet, Entscheidungen von KI müssen nachvollziehbar sein, die müssen prüfbar sein, die Daten müssen verfügbar sein, damit man prüfen kann, wie kommt eine KI zu einer Entscheidung und so weiter und so fort. Und so, das heißt, natürlich sehr viele Freiheiten für KI, wenn es geht, aber letztendlich, es muss für signifikanten Prozessen immer ein Mensch da sein, der sagt, ich bin dafür zuständig, dass diese KI vernünftig funktioniert.
Das finde ich einen also interessanten und vielleicht auch ganz entscheidenden Aspekt, dass ihr sagt, ein Mensch muss verantwortlich sein. Lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Ich sag mal explizit vorweg, das ist jetzt nicht meine Meinung oder so, sondern ich gehe mal bewusst in so eine Perspektive. Ich stelle mir vor, eine mehrköpfige Geschäftsführung eines, sagen wir, mittelständischen Unternehmens, meinetwegen auch eines großen Unternehmens. Und da ist jetzt, da geht's um Strategie, um die Entwicklung dieses Unternehmens in die Zukunft. Und ich nutze jetzt meine generative KI und sage der KI, pass auf, liebe KI, wir sind im Maschinenbau, meinetwegen, wir sind eine mittelständische Firma im Maschinenbau und so weiter. Hier sind alle unsere Unternehmensdaten, da ist unser Standort, wir haben so und so viele Mitarbeiter, das sind Produkte, die bei uns besonders gut gehen. Ich fütter da auch Zahlen rein, aktuelle Wirtschaftsdaten, gebe noch mit und jetzt geh mal auf der Basis in eine umfassende Marktanalyse, analysiere mal, was passiert eigentlich gerade im Maschinenbau, beziehe bitte politische Entwicklung mit ein und werte mir sozusagen mal aus, was auf Basis dieser Informationen, die du jetzt alle hast, ich gebe dem noch eine Rolle, ich lasse vielleicht noch mehrere Agenten miteinander kommunizieren, einen, der Finanzen kann, einen, der politische Auswirkungen gut analysiert und dann kommt am Ende daraus sowas wie eine Geschäftsstrategie. Warum sollte ich denn jetzt nicht sagen, jetzt bewusst nicht meine Meinung, sondern ich will diese Perspektive haben, warum sollte ich jetzt nicht sagen, liebe Freunde in der Geschäftsführung, wir sind hier 5 Leute und alle zusammen nicht in der Lage, so valide und umfassend eine Strategie zu entwickeln. Lass uns der mal, ich sag mal bewusst, lass uns dieser blind folgen, dieser Strategie.
Und es gibt gute Chancen, dass diese Strategieempfehlungen die richtigen sind. Und ich gehe erstmal auf die so auf den extremen Fall. Was passiert, wenn es schief geht? Für den Fall, dass es schief geht, keine kann hingehen und sagen, ja, aber die KI hat mir das gesagt, deswegen müsste es richtig sein. So, das ist keine Ausrede, wenn man mit sowas kommt. Es gibt diese sogenannten Automation Bias. Das heißt im Endeffekt, es kam von der Maschine, deswegen es müsste richtig sein. So, dieses Risiko ist immer da. So, und man muss schon wissen, dass ich tendiere auch manchmal ein bisschen dazu. So, ich kenne das Risiko, aber mir ist es wenigstens bewusst, dass es da ist. Es gibt gute Chancen, dass eine Empfehlung richtig ist. Aber woher weiß ich, dass zum Beispiel die Daten richtig sind oder dass zum Beispiel gewisse, ich nehme so gewisse, gewisse Märkte zum Beispiel benachteiligt werden. Woher weiß ich, dass das dass die Empfehlungen oder dass die Szenarien basieren auf gewissen Markttrends oder Börsentrends, die nicht mit mein Bauchgefühl oder was nicht zu unterschätzen ist, wie wertvoll das ist, oder meine langjährige Erfahrung, der sagt, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel das Ölpreis könnte mal sich verdoppeln in den nächsten 6 Monaten, nur als Beispiel. Und das wird eine ganz andere Szenario vorbringen. Und das heißt, man kann die ganze Daten dieser verschiedenen Szenarien von KI, die können in Sekunden entworfen werden. Ich meine, wir machen das mit unserem Portfolio Planning Tool, wo wir 3-4 verschiedenen Szenarien in Sekunden entwickeln können und dann kann man zwischen den verschiedenen Szenarien so Entscheidungen treffen. Aber die Entscheidung muss bei den Leuten bleiben, weil es ist keine Ausrede hinterher zu sagen, oh, der KI hat es mir gesagt, deswegen habe ich so gemacht. Ja, also seid ihr nach wie vor ein Tool.
Genau. Und ihr habt ja beide gerade die Aspekte schon genannt, letzten Endes. Du hast gerade aufgeführt, mit was die KI alles gefüttert worden ist. Also Daten zu politischen Geschichten, zu Märkten und etc. pp. Und der Richard hat dann noch einen draufgesetzt und hat gesagt, ja, du musst natürlich auch wissen, wo diese Daten herkommen. Das heißt, du musst dich auf diese Daten verlassen können, weil KI ist KI. Wichtig sind die Daten. Und wenn du weißt, mit welchen Daten ist denn das Ding gefüttert worden, also weißt, welche Daten das sind und du bist dir sicher, die Daten sind okay, die ich der KI gegeben habe. Und du weißt auch, wie verarbeiten die das denn? Wie gewichten die das? Und wie machen die das? Wenn du das alles weißt, dann spricht ja auch absolut nichts dagegen, zu sagen, gegen diesen Geschäftsstrategievorschlag von der KI spricht aus meiner Sicht, so wie Richards gesagt hat, aus meinem Bauchgefühl, aus meiner Erfahrung, da spricht nichts dagegen. Ich weiß, wo die Daten herkommen. Da kommt mir nichts schräg vor. Das ist gut. Da kann ich also auch dann sagen, das machen wir so, wie die KI vorschlägt. Aber ich brauche eben diese Voraussetzung. Das heißt, ich muss wissen, wo die Daten herkommen. Ich muss wissen, wie das Ganze gebaut worden ist. Und ich muss mit meinem Gewissen vereinbaren können, ich glaube, da haben wir nichts übersehen, das passt so. Das macht man ja sonst auch nicht anders. Das heißt, da sitzen dann 5 Leute, machen irgendwelche Strategievorschläge. Dann kommt man selber mit einem Vorschlag um die Ecke. Und was man dann sagt, ist, uns fällt nichts Besseres ein. Also uns fällt dann nicht mehr noch was anderes ein, was wir besser machen können. Wir wissen auch nicht, dass wir irgendwie, dass da einer von euch mit schrägen Daten um die Ecke gekommen ist, sondern das passt schon so. Aber diese Entscheidung, das passt schon so. Lass uns das so machen. Muss halt einer treffen. Aber muss halt wissen, auf Basis von was treffe ich denn diese Entscheidung.
Und ich würde es aber so bei vielen Sachen auch nicht übertreiben. Wenn wir uns vorstellen, so ein Beispiel, den wir kennen, ist, wenn du zum Beispiel einfach so an eine Produktionslinie, du hast irgendwelche Kameraüberwachung von den Teilen. Und diese so Überwachung kann durch ein KI gejagt werden und kann man sagen, ach, es gibt leichte Schrammen oder sowas an den Teilen, die produziert worden sind. Und kann im Voraus sagen, hey, diese Maschine da muss demnächst eine Wartung bekommen. Nur als kleines Beispiel. Und wenn man sowas hat, man kriegt eine Warnung, hey, die Maschine wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen kaputt gehen. Da könnte man so ohne zu zögern, wenn man merkt, 3-mal hintereinander hat's geklappt oder hat man nicht darauf reagiert und die Maschine ist dann doch kaputt gegangen, wir haben eigentlich Zeit verloren, kann man dann sagen, hey, lass uns mal dann einfach so uns danach verlassen. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal ist das nicht ein Hochrisikosystem. Das heißt, wenn die Entscheidung ist auch nicht wirklich so, es ist in kleinen, man könnte sagen, das ist signifikanter, aber es hat eine letztendlich keine richtig signifikante Wirkung auf ein Unternehmen, wenn die einmal das falsch machen oder sowas. Aber in solchen Fällen, und das sind 80 oder 90% von den Fällen, wo KI genutzt werden kann, ist die Überwachung oder die menschliche Entscheidung, die sind auf einer relativ hohen Ebene. Und nicht auf dem, sollte diese Maschine ausgetauscht werden oder sollte es eine Wartung bekommen oder sowas. Die Entscheidungen können automatisiert passieren, weil letztendlich das ist nicht, ja, ich nenne das mal signifikant und kommt nicht in dieser Hochrisikoklasse. So auf diese Art und Weise kann viele von den Sachen, die du genannt hast, doch sehr leicht an einen KI abgegeben werden, weil die Wirkung so nicht so gravierend ist und entsprechend auch anders klassifiziert wird.
Mhm. Mhm. Ja. Dann sind wir im Prinzip fast wieder bei, wie habt ihr es genannt, FOBO, also genau. Fear of Being Obsolete, also die Entscheidung, die nimmt mir KI nicht ab. Und ich finde zumindest mein Verständnis, ich bin ja auch Lernender auf dieser Reise mit KI und so weiter, ist aktuell und so nutze ich es auch selber. Ich habe da ein unfassbar kompetenten Assistenten, genau, dem ich sagen kann, tu mal dies für mich, mach mal jenes für mich. Der nicht 3 Tage braucht, wenn ich ihn mit einer hochkomplizierten Aufgabe losschicke, sondern der mir innerhalb von Sekunden, manchmal Minuten,
ein Ergebnis bringt, was für, also diese Assistenten kann ich nicht bezahlen.
Ja.
Wenn ich sie menschlicher Natur engagiere, und da liegt wahrscheinlich großes Potenzial. Aber wir unterscheiden bei Kurswechsel intern oft zwischen komplizierten und komplexen Problemen. Also Probleme, die mit Wissen zu lösen sind, und Probleme, die so komplex sind, dass, ihr habt ein paar Begriffe genannt, die ich in diesen Container einsortieren würde. Einer davon ist Bauchgefühl. Lasst uns das ruhig Unternehmertum denken, wo wir gerade bei dem Beispiel mit der Geschäftsleitung waren. Also diese unterschiedlichen Empfehlungen, die mir jetzt auch generative KI bietet, am Ende doch nochmal zu validieren mit etwas, was ich nicht über Daten auswerten kann, sondern mit einem Gefühl für meinen Markt, für meine Kunden, für eine Situation, das wird nicht weggehen. Ja, also am Ende ist KI eigentlich immer noch dumm, wenn man so will.
Das ist das, was ich meinte, wo der Richard meinte, jetzt wird's philosophisch, was ich meinte, die denkt halt nicht, ja. Sie macht halt den bestmöglichen Vorschlag, den sie machen kann, auf Basis der Daten, die ihr vorliegen, oder auf Basis der Anweisung, die sie bekommen hat. Und dann macht sie halt einen Vorschlag, peng, Ende. Die denkt ja nicht. Also, das mit dem Nicht-Denken, da finde ich, ein Beispiel aus der Musik finde ich da eigentlich immer ganz cool. Ich mache selber auch Musik. Und ich mache die eigentlich, handgemacht ist so eine Sache, da sagen jetzt dann viele auch wieder nicht, ich mache die am Rechner halt, und mein Kumpel spielt Gitarre. Aber es gibt ja mittlerweile KI, die Musik machen kann, und die macht wirklich unglaublich tolle Musik, indem man zwei Sätze sagt, mach mir mal ein Lied über das und mach das so und mach das so, und dann kommt ein Lied dabei raus innerhalb von 2 Minuten, da denkt man, wow, unglaublich. Mhm. Und dann sagt man der gleichen KI, was mir besonders gut gefallen hat, war die Bassspur, gib mir die mal. Und dann guckt dich die KI so ein kleines bisschen dumm an und sagt, welche Bassspur?
Ja.
Ja? Mhm. Ganz einfach, weil die KI eben nicht nachgedacht hat. Oh, bei den Anweisungen, da nehme ich mal einen Bass dazu, und da nehme ich mal ein Schlagzeug dazu, und vielleicht packe ich da noch eine Gitarre dazu. Das ist der KI wurscht. Die entwickelt einfach den nächsten richtig klingenden Ton an den nächsten. Woraus er sich zusammensetzt, weiß die KI überhaupt nicht, denkt überhaupt nicht drüber nach. Über Musiktheorie oder so ist da völlig egal. Sondern die macht den nächsten schönen Ton. Das heißt, die denkt nicht drüber nach. Und das ist eben auch etwas, das heißt, wir haben an vielen Stellen einen völlig anderen Denkansatz und kommen deswegen möglicherweise auch zu ganz anderen Ergebnissen. Da spielen dann Erfahrungen eine Rolle, da spielen Regeln irgendwie eine Rolle, die wir im Kopf haben, und. Das heißt, da gibt's halt immer noch einen dicken Unterschied, wie man zu Ergebnissen kommt.
Aber den muss man auch berücksichtigen. Einer Aspekt mit diesem Bauchgefühl ist das, was ich dann selber feststelle, ist in der Softwareentwicklung. Und dass wir da sehen mit zum Beispiel dann so Teams, die jetzt überhaupt nicht mehr Code schreiben und so weiter. So der ganze Softwareentwicklungsprozess hat sich verändert. Und das heißt, statt eigentlich detaillierte Anforderungen oder was wir auch immer gesagt haben, so in Agilität ist Diskussionen mit einem Product Owner oder mit Kunden zu führen und dann eigentlich dann User Stories zu schreiben. Man kann ein KI sagen, ja, mach irgendwas, das macht sowas, macht X, der zum Beispiel meine Einkäufe für mich plant, und mach's mir mal in einem kleinen App. Und der KI macht das in Sekunden, und du guckst es an und sagst, nee, das fällt nicht, oder ich hätte gerne eine andere Farbe, oder ich hätte das gerne und so weiter, und der KI macht das wieder so. Und dann auf diese iterativen Art und Weise, und wir empfehlen euch in unserem Buch, das wirklich so iterativ und incremental voranzugehen, wenn man KI nutzt, aber auf diese Art und Weise kann man deutlich, ich würde mal sagen, dieses so Bauchgefühlprozess, und dann dieser so Punkt in Komplexität ist immer, wo man sagt, ich weiß nicht genau, was ich haben möchte. Da kommt KI auch sehr gut mit, weil da kann man sagen, ich mache einen ersten Entwurf, und dann du sagst, ja, wenn er nicht weiß, was eine Bassspur ist, dann vielleicht noch nicht, aber das wird bald kommen, Manfred, macht ja keine Sorgen. der wird dann Schritt für Schritt näher zu, was du dir vorstellst, kommen. Und das ist in den verschiedenen Entwicklungen, die es gibt, egal in welche Richtung man das macht, der KI dann, dass die Sachen so schnell machen kann, ist dann, ich stelle mal selber fest, ich schreibe mal eine halbe Seite an, was ich alles so von der KI haben will. Und ich gehe mal runter, mache mir mal einen Kaffee, komme zurück und er hat gesagt, ja, ich habe dein Software fertig. Mhm. Und dann ich guck's mal an, ich sage, ja, das und das ist super, das und das fehlt oder ist falsch. Und dann macht man den Prozess nochmal. Und dann eigentlich, wie du es beschrieben hast, Arne, da in 0, nichts hat man, so kommt man deutlich näher und deutlich weiter oder näher zu, was man eigentlich haben möchte. Mhm. Und das adressiert auf jeden Fall anteilig dieser so Punkt, also in komplexen Situationen, wo ich nicht genau weiß, was ich will und ich nicht genau weiß, wie ich das mache. Man kann iterativ dann vorangehen. Und da beschleunigt KI auf jeden Fall diese Entwicklungszyklus. Ja. Und so denke ich, adressiert man diesen so Punkt zumindest ein bisschen.
Aber das hat noch einen Aspekt, was du gesagt hast, Arne. Und zwar, das ist ja auch noch ein Führungsaspekt, das war ein ganz dicker. Das heißt, um dieses Gefühl zu haben, um diese Beurteilungsfähigkeit zu haben, um die Entscheidung dann nochmal zu überprüfen und zu sagen, ist der Vorschlag in Ordnung von der KI oder nicht, oder dazu braucht es üblicherweise sowas wie Erfahrung. Und es ist natürlich für eine Führungskraft oder für ein Unternehmen auch ganz wichtig zu gucken, wenn ich jetzt viele von den Dingen einer KI übergebe, die früher Menschen gemacht haben und aus dieser Tätigkeit die Erfahrung bekommen haben, um zu beurteilen, ist das gut oder nicht. Und das macht jetzt aber kein Mensch mehr. Wo kriege ich denn dann anschließend die Menschen her, die noch diese Erfahrung haben, ob das in Ordnung ist oder nicht? Das heißt, das ist ja so ein kleines bisschen so ein Teufelskreis. Das war früher beim Offshoring schon so, wenn man gesagt hat, entwickeln tun wir nicht mehr, das geben wir was weiß ich wohin. Wir machen jetzt nur noch Architektur. Ich kannte nur Architekten, die früher programmiert haben und daraus ihre Erfahrungen gesammelt haben, wie funktioniert denn Architektur eigentlich gut. Und wenn ich diesen Erfahrungsaufbau nicht mehr habe, wie kriege ich den denn dann hin? Das sind auch Führungsaspekte, die man mitdenken muss. Und wenn man sich überlegt, wie nehme ich meine Menschen eigentlich mit? Im Moment kann ich noch die bislang die Arbeit gemacht haben, da hinsetzen und sagen, ihr seid auf irgendeiner Ebene die menschliche Instanz, die reinguckt, ob die KI-Entscheidung in Ordnung ist oder nicht. Aber wo kriege ich die in Zukunft her? Wie baue ich die auf? Alles das sind eben auch Aspekte, die man mit berücksichtigen muss.
Ich habe ein paar andere Aspekte, die dann einfach so, die da ein bisschen darauf bauen, Manfred. Und ich weiß nicht genau, wo ich damit anfange. Wir haben dann eigentlich in den letzten Tagen festgestellt, dass die US-Regierung hat Anthropic gezwungen, dieses so Fable, ist eine von den Hochleistungs-KIs, einfach so aus dem Angebot für internationalen so Unternehmen zu nehmen. Das heißt, bis letzten Freitag könnte ich dieses so Modell nutzen und der war extrem leistungsfähig. Diese Woche darf ich das nicht mehr. Mhm. Und wenn du kein US-Bürger bist und in Amerika in den US bist, darfst du das momentan nicht. Und das ist eine andere Aspekte, die man auf jeden Fall nicht aus dem Auge verlieren darf. Ist, wenn wir sagen, okay, wir verlassen uns sehr stark auf gewisse Modellen wie OpenAI oder Anthropic oder Gemini oder sowas. Es gibt keine Garantie, dass die morgen oder übermorgen da sind. Mhm. Wir haben das gerade gesehen. Ein anderer Aspekt, der dazu kommt, ist, wir sehen, es gibt einen Wechsel von diesen, ich nenne das mal Flatrates. Du zahlst, was weiß ich, so $20 im Monat, um eine Pro-Version von einem KI zu nutzen. Die wechseln langsam jetzt Richtung Tokens. Das heißt, je mehr man mit einem KI interagiert, je teurer wird es. Ist ein ganz anderes Pricing-Modell. Oder eine Kombination von beiden. Und meine Erwartung ist, dass es wird deutlich mehr Richtung Tokens gehen Das heißt, Diskussion mit KI kostet Geld und ich habe keinen Flatrate mehr oder die Flatrates werden sehr teuer sein. Und das wird garantiert teurer werden, weil die Benutzung und durch die Leistungssteigerung von den Systemen, die Benutzung steigt enorm und die Datenzentren, die benötigt sind, um im Endeffekt das zu bewältigen, die halten nicht mit. Und das heißt, es wird teurer und es wird ein bisschen weniger Leistung insgesamt zur Verfügung stehen. Und das wird heißen, dass wir auf Engpässe mit KI uns eigentlich wir müssen uns mit diesem Risiko auseinandersetzen.
Auch ein Führungsaspekt, den wir auch im Buch behandeln, letzten Endes, es gibt sehr, sehr viele versteckte Kosten. Das heißt, und natürlich Auswirkungen, auch Nachhaltigkeitsauswirkungen, weil man muss halt nicht unbedingt mit dem neuesten Fable von Anthropic auf irgendeinen kleinen Automatisierungsprozess schießen. Ja? Man denkt möglicherweise im Moment noch, ach, ja, das macht halt eine KI, dann nehmen wir das Dickste, was da ist, dann klappt's schon. Ist natürlich Unsinn. Das heißt, auch solche Aspekte sind natürlich Dinge, die man für als Unternehmen zumindest mal berücksichtigen. Man muss sehen, wo kommen denn die Kosten her? So wie der Richard jetzt gesagt hat, du bezahlst Token, ja, siehst am Anfang möglicherweise gar nicht und wunderst dich anschließend, wo die Kosten herkommen. Oder auch, man kann eben auch den Nachhaltigkeitsaspekt irgendwo dann mitdenken, auch ethisch denken und zu sagen, muss ich jetzt unbedingt für diese Anfrage, die ich auch mit einer ganz normalen Google-Anfrage irgendwie auf die Reihe kriegen würde oder mit irgendeinem sehr einfachen KI-Modell, muss ich dafür jetzt irgendwie so ein Fable losjagen und drei Bäume fällen lassen, damit meine Antwort kommt. Also solche Dinge, die muss man natürlich auch
wenn man das mit einem Baum machen kann. am liebsten gar nicht. Aber wir haben schon selbst eine Erfahrung gemacht in den letzten Monaten. Wir haben so einen kleinen App entwickelt. Als wir das getestet haben, ich bin teilweise fast vom Stuhl gefallen, wie teuer das war. Da einfach so im Testen, mit zwei oder drei Nutzer, ich kam auf 2 oder 3 Euro pro Tag. Ich musste wirklich, und es war schon ein bisschen komplizierter, der hat schon einige verschiedene Schritte gemacht und ich musste ein bisschen recherchieren und dann festgestellt, dass der hat natürlich, wenn 2 oder 3 verschiedenen KIs zur Verfügung stand, meinen entwickelten oder von KI generierten Code war alles anders als optimiert. Und durch ein bisschen Recherche und durch ein bisschen Feintuning, ich habe dann so diese 2 bis 3 Euro pro Tag in unter 1 Cent pro Tag reduziert. Einfach durch prüfen und ein bisschen sagen, muss man diese so Punkte, könnte man so diese Abfrage, könnte man das statt eigentlich ein KI zu fragen, könnte man ein paar harte Regeln festlegen, die einfach so gemacht werden. Und dann, ich frage mein KI, kannst du das in harte Regeln festlegen, damit ich nicht jedes Mal den KI fragen muss? Da kann ich sagen, ja, klar kann ich. Und ich sage, ja, warum hast du das nicht vorher gesagt? Und dann ist es, aber das ist total wichtig für Unternehmen, dass die eigentlich dann erkennen, wir können sehr schnell massive Kosten haben. Wir haben den Fall neulich, wo irgendeine Firma, ich habe gelesen, hat so irgendwie 500 Millionen Euro oder Dollar in einem Monat müssen die an Anthropic bezahlen, weil die im Endeffekt also die Tools freigeschaltet haben für das gesamte Unternehmen und alle haben wild rumprogrammiert und dann und Token so ohne Ende genutzt. Das heißt, und da kommen wir eigentlich zu einem anderen Punkt, wo man sagt, fear of being obsolete. Diese technischen Kompetenzen zu wirklich so anzueignen, zu wissen, okay, wie kann ich mal ein KI sinnvoll einsetzen, dass es mich nicht die Welt kostet. Mhm. Das wird, diese so technische Kompetenzen würden wertvoller und wertvoller. Und sozusagen, da in Endeffekt, wir werden alle so arbeitslos oder sowas, weil KI kommt, sehe ich da ganz anders. Ich meine, die Schätzungen auch von den OECD oder sowas, die gehen in eine andere Richtung. Die sagen, mhm. wir werden mehr Leute brauchen, um alles zu machen, was eigentlich wir uns vorstellen und so weiter. Aber die Arbeit wird anders. Mhm. Wir sind jetzt in dieser Transitionsphase, und was natürlich sehr beunruhigend ist, und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Das ist aber auch natürlich eine massive Führungsaufgabe, eben das rüberzubringen, weil offensichtlich, was man sieht als Mensch, ist eben, was alles von der KI übernommen werden kann, und da kriegt man natürlich erstmal Angst. Das heißt, es braucht natürlich auch ein ganzes Stück Fantasie, um das, was die Leute oder die Rollen der Leute momentan sind und die Aufgaben der Leute sind, die wirklich mitzunehmen und zu transformieren mit Ausbildung und. Und es gehört aber auch diese Ehrlichkeit dazu und die Transparenz dazu, es wird einige Aufgaben und einige Berufsbilder geben, die gibt's in 5 Jahren nicht mehr. Punkt. Ja, weil das macht eine KI, das macht kein Mensch mehr. Aber man muss dann die Menschen eben mitnehmen, indem man Perspektiven aufzeigt und auch selber ein bisschen kreativ wird bei der ganzen Angelegenheit. Wie kann ich die Menschen, die ich jetzt habe, mit ihrer Erfahrung, mit dem ganzen Wissen, was die haben, die will ich ja nicht los. Eigentlich will ich die nicht los. Gut, es gibt natürlich jede Menge Unternehmen, die sagen, wenn ich 10 Leute loswerden kann, ist das Geilste, was überhaupt passieren kann. Aber der Grundgedanke ist ja, sollte auch zumindest erstmal sein, wie kann ich denn mit den Menschen, die ich habe, wie kann ich die nutzen, um besser zu werden, um mehr hinzukriegen? Und wie kann ich die verändern? Was muss ich denen mitgeben? Wie kann ich die Rollen verändern, damit sie einen wertvollen Beitrag leisten? Und wie kriege ich das eben auch kommuniziert? Das sind alles massive Führungsaufgaben, die dahinter stehen. Und eben aber auch die Transparenz zu sagen, das, was du machst, das wird es in 3 Jahren vermutlich bei uns auch nicht mehr geben. Wir müssen etwas tun. Entweder wirst dich komplett verändern oder weil das machen wir nachher nicht mehr. Diese Transparenz muss man auch geben. Das ist auch eine Führungsaufgabe, das authentisch, transparent so rüberzubringen, dass es die Menschen mitnimmt.
Passt ganz gut vielleicht auch zum Ende der Episode. Ich greife nochmal den Buchtitel wieder auf. Also da steht im Untertitel Orientierung, Handlungsempfehlung und Werkzeuge für die Unternehmenspraxis. Wenn ich euch das, also wir haben jetzt in der letzten, wir sind schon über eine Stunde, wir haben über Werkzeuge gesprochen, wir haben sicherlich auch über das Thema Orientierung gesprochen, es waren einige Handlungsempfehlungen drin, greift mal jeder von euch vielleicht so, also da sitzen jetzt draußen an den Lautsprechern sozusagen, wenn wir diese Episode dann ausstrahlen, ganz normale Führungskräfte, ganz normale Mitarbeiter, die all diese Fragen vielleicht haben, sicherlich auch für sich schon Antworten gefunden haben, so aus eurer Perspektive, vielleicht kann jeder von euch mal so das eine Ding, also die eine Handlungsempfehlung oder das eine Werkzeug, wo er sagt, also wenn du da gerade sitzt da draußen und dir Gedanken machst, was tue ich jetzt als nächstes, das solltest du auf gar keinen Fall weglassen. Was wäre das?
Also eine Sache, die wenn ich das aufgreife jetzt mal, wir sind ja diese zwei Ebenen, das ist die Unternehmensebene, das ist die persönliche Ebene, und wenn ich jetzt die Führungskraft da draußen habe, dann wäre die Ebene, von der ich sagen würde, die guckst du dir mal als allererstes an, wäre das, was wir mit dem Konzept von Clear, dass diese persönliche Ebene halt beschrieben haben. Also dieses Clear-Konzept, da steht jeder Buchstabe für einen Aspekt, den man berücksichtigen. C steht für Co-Thinking, L steht für Limits, also wo sind die Grenzen, E für Exposure, was der Richard schon erwähnt hat. Das wäre eine Sache, von der ich sagen würde, schau dir an, was du als nächstes für dich tun kannst, um als Führungskraft mit diesen die Idee von KI für dich und für die anderen wirklich zu begreifen. Und das wäre das Erste. Und ich würde mit dem E, also wenn es noch konkreter wird, ich würde mit dem E anfangen, mit der Exposure. Ja, das heißt, geh am Morgen ins Büro Und dann, wenn du einen ChatGPT oder einen Copilot oder irgendwas hast, was du in der Firma nutzen darfst, dann setz dahin, bau einen Prompt, der sagt, was kann ich für meine Rolle? Dann beschreibst du kurz die Rolle, die du hast.
Ohne Firmengeheimnisse natürlich.
Ja, ohne Firmengeheimnisse natürlich, je nachdem, was man benutzen darf halt und wie viel man da reingeben darf. Was kann ich mit KI oder wo kann KI mich in meiner Rolle unterstützen? Mit welche Aufgaben kann ich nutzen oder welche Aufgaben kann ich mit einer KI zusammen besser machen? Gib mir mal 2, 3 Ideen, was ich mit KI tun kann, um in diese Exposure hinzukriegen, zu sehen, was macht so eine KI eigentlich und da ins Tun zu kommen und es für mich als Führungskraft zu nutzen. Das wäre das Erste. Mhm.
Richard, ergänzt es gerne.
ich würde sagen, nicht verstecken. Es geht nicht weg. Und ich hätte auch das A in Clear. Ich hätte damit angefangen zu sagen, mach irgendwas damit, ungezielte Experimente, aber fang klein an und nicht verstecken. Einfach zu sagen, ich warte, bis das vorbeigeht, das ist eine Fehlentscheidung. Und je länger dass man vorausschiebt, je schlimmer wird das. Der Kluft zwischen die das gemacht haben, die das nicht machen, wird nicht kleiner.
Mhm. Und der tollste Tipp ist natürlich, lies unser Buch.
Ja, klar. Ich danke. Ich wollte sonst gerade sagen, also wer jetzt zuhört und denkt, wovon reden die, wenn die von Clear reden, das Konzept liest sich ausgiebig in eurem Buch Führung im Zeitalter von KI, Orientierung, Handlungsempfehlung und Werkzeuge für die Unternehmenspraxis. Empfehlung dafür vielleicht, wo finde ich es? Wahrscheinlich überall, wo ich Bücher finde, könnt ihr nochmal sagen, wo finde ich euch? Es war jetzt eine gute Stunde, wir hätten 3 machen können, wo kann ich tiefer einsteigen? Vielleicht gebt ihr da nochmal ein paar Tipps.
Ja, Buch findet man, wo man überall die Bücher findet, am besten wahrscheinlich direkt zur Hansa Verlag. Da findet man das Buch sowohl in Englisch als auch in Deutsch. In Deutsch haben wir es zuerst geschrieben und dann war so begeistert. Die haben gesagt, ja, können wir das halt nicht in Englisch machen. So, wir haben es auch in Englisch gemacht. Und uns kontaktieren kann man auf reimagination.de. Da findet man die Informationen. Da aufpassen, das fängt mit einem R an, reimagine, und dann AI für KI und schon. Mhm. Wir haben das besonders kompliziert gemacht.
Ja, gut. Das ist meistens ein super Tipp für Führungskräfte. Macht schwer, euch zu finden. Ich bin sicher, im Zeitalter von Google und KI findet man Reimagination. Danke für die kurzweilige, gute Stunde, für die Insights, die ihr uns gegeben habt, dass ihr zu Gast in unserem Podcast wart. Vielen Dank. Schönen Nachmittag.
Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Danke dir.
Schön, dass wir da sein konnten. Ja.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.